Bienvenue bei A Table, dem Frankreich-Podcast von Tour Exquisite mit Antje Seele. Hier hören, schmecken und erleben Sie Frankreich auf vielfältige Weise, mit Menschen, die dem Land verbunden sind. Liliane Scalecki, aufgewachsen in Saint-Louis an der deutsch-französischen Grenze, ist promovierte Kunsthistorikerin und Archäologin. Unter dem Pseudonym Liliane Fontaine schreibt sie im Piper Verlag die Reihe um die Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt aus Nîmes. Unter Lili Andersen erscheint ihre Nordsee-Reihe, unter Liliane Scalecki ihre Thriller. Drei Frauen, drei Welten, drei Namen. Sie lebt in Bremen, wo ihr Mann Georg Scalecki das Denkmalschutzamt leitet und verbringt viele Wochen im Jahr in einem Dorf nahe Nîmes am Fuße der Cévennes. Das erste bei der Ankunft zum Winzerfahren, bevor sie einkaufen gehen. Sie hat drei Kinder, wandert gerne und kennt die Region Okzitanien wie kaum eine andere deutschsprachige Autorin. Guten Morgen, Liliane. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Morgen, Antje.
Ich habe gehört, du wachst nachts um drei auf und schreibst Ideen auf Zettel neben dem Bett und trotzdem sagst du, du verzettelst dich nicht. Wie geht das?
Das Verzetteln hat wahrscheinlich mit dem Zettel gar nichts zu tun. Das müsste man jetzt sprachetymologisch mal untersuchen. Nein, ich verzettle mich nicht eben, weil ich diese Zettel benutze. Und dann meine Gedanken, die mir dann so durch den Kopf gehen, wer ist der nächste Mörder, wer ist die nächste Mörderin, wo kann ich einen Giftmord einschieben und wie funktioniert es mit, ich sage jetzt mal, mit Digitalis oder mit einem sonstigen Giftstoff. Und dann mache ich mir meine Fragen, meine Ideen, meine Gedanken auf den Zettel und dann schleife ich gleich wieder ein. Dann bin ich beruhigt.
Das ist ja, bin ich beruhigt, das ist schön. Du bist ja in Saint-Louis aufgewachsen, direkt an der französisch-deutschen Grenze. Hat sich das als Kind für dich schon anders angefühlt, Frankreich im Gegensatz zu Deutschland?
Also im Gegensatz zu Deutschland anders angefühlt? Nein, eigentlich nicht. Es ist nur so, dass man als Saarländer eine sehr enge Bindung oder viele Familien eine sehr enge Bindung zu Frankreich haben, weil es auch sehr viele familiäre Verbindungen gibt. Und es war für uns immer selbstverständlich, in Frankreich die Urlaube zu verbringen, ob es jetzt die Bretagne war, Südfrankreich. Also wir sind, sobald mein Vater, er war Lehrer, Schulferien hatte, ist der Wohnwagen angehängt worden und dann ging es los. Später sind Wohnungen gemietet worden. Und es hat sich natürlich auch auf die Küche meiner Mutter ausgewirkt. Es hat sich auf meine Schulferien insofern ausgewirkt, dass ich viele Urlaube in Metz bei meiner Familie verbracht habe. Also Metz, das liegt in Lothringen. Und ja, insofern bin ich als Kind, ja, ich will nicht sagen, zwischen den Welten hin und her gependelt. Das wäre wirklich übertrieben gesagt, aber ich habe sehr viel Frankreich mitbekommen.
Du hast es angedeutet, du hast auch Familie in Frankreich und ich meine gelesen zu haben, sogar jemanden, der mit Mord zu tun hatte.
Also was heißt mit Mord zu tun hatte? Mein Großvater war Gendarm und er hat einen Mörder tatsächlich gestellt und dieser Mensch ist dann hingerichtet worden. Das ist ja schon ewige Zeiten her, da gab es also noch die Todesstrafe. Und das hat mein Großvater sehr bedrückt. Also dass er diesen Mörder geschnappt hat, das war für ihn ja genau das Richtige als Polizist. Aber diese Hinrichtung dann, das hat ihm, glaube ich, sein Leben lang auf dem Magen gelegen.
War das der Vater deines Vaters?
Das war der Vater meines Vaters, ja.
Und dein Vater war ja auch sehr krimi-begeistert, ne?
Ja, also mit den Krimis bin ich groß geworden. Der hatte also eine ganze Regallandschaft, würde ich sagen, mit diesen alten, also damals waren sie natürlich nicht alt, aber heute diese Goldmann-Krimis, so rot-schwarz waren die, also eine Reihe Edgar Wallace, eine Reihe Agatha Christie, also die sogenannten Klassiker, würde ich sagen. Dann viele amerikanische Krimis. Und ich habe dann mit Agatha Christie angefangen. Das war eigentlich so das, was mir am besten gefallen hat. Also wer war's? Am Schluss kommt die große Auflösung innerhalb von 10 Personen, die Miss Marple oder Hercule Poirot befragen. Das war so, ja, meine Lektüre, ich würde sagen, seitdem ich 13 bin.
Hat dein Vater deine Krimis noch gelesen können? Hat er das mitbekommen, dass du Krimis schreibst?
Er hat es noch mitbekommen, ja, hat die ersten auch noch gelesen. Das waren allerdings nicht die Frankreich-Krimis, das waren noch die Bremen-Krimis. Und da ist er dann sehr krank geworden und ist dann verstorben. Und Ja, ich glaube, er wird sich sehr freuen, wenn er das noch mitbekommen hätte.
Ja, schön. Nochmal zu deiner Familie. Du hast gesagt in einem anderen Interview, du hast ja eine Banklehre gemacht und dann Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Und das hast du gemeinsam mit deinem Mann, den du da schon kanntest, beschlossen, dass ihr das Gleiche studiert. Das klingt ja, finde ich, ganz toll. Das ist ja wie so ein Erfolgsrezept, weil ihr seid immer noch zusammen, ihr habt drei Kinder.
Ja, das war in der Tat ein Erfolgsrezept. Und die Liebe zur Kunst, vor allen Dingen zur Architektur, die hat uns dann ja über die ganzen Jahre hindurch das Studium, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind beide natürlich, wir sind dann tatsächlich auch in diesem Bereich hängen geblieben. Also mein Mann dann als Landesdenkmalpfleger von Bremen. Ich bin dann freiberuflich tätig gewesen all die Jahre, bis ich dann mit der Krimischreiberei angefangen habe. Also für Kunstgeschichte habe ich jetzt insofern keine große Zeit mehr. Allerdings fließt das Thema immer wieder in meine Bücher ein.
Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe gerade gelesen bzw. gehört, die Richterin und die Archäologin.
Tote Archäologin,
Genau, die
die tote
tote
Archäologin.
Archäologin. Und da habe ich doch einiges wiederentdeckt.
Ja.
Was sagen denn deine Kinder dazu, dass Mama mordet?
Die sind total begeistert. Also nicht, dass Mama mordet, aber dass Mama Bücher schreibt. Und die wissen halt auch, aus welchem inneren Antrieb das Ganze überhaupt vonstatten geht. Es ist ganz einfach, es ist halt schlimm auf der Welt. Es passiert viel auf der Welt. Aber bei mir passiert das, was auf der Welt auch passiert. Aber bei mir gibt es immer ein gutes Ende. Und das befriedigt mich bei dieser Schreiberei natürlich.
Ja. Die Mathilde Boncourt, deine Protagonistin der Frankreich-Krimis, in der Folge, die ich gerade gehört habe, ich finde die herrlich, weil die ist so ein bisschen unperfekt. Da gibt es eine Szene, wo sie also ins Büro geht und den Rock falsch rumträgt und das einfach mal so zack eben wieder korrigiert. Sie raucht und trinkt und zumindest, wir spoilern jetzt nicht, aber zumindest in dem Band hat sie auch noch keinen festen Partner. Das ist so eine, finde ich, bisschen typisch unperfekte französische Frau. Wie bist du darauf gekommen? Wie ist Mathilde entstanden?
Mathilde ist entstanden, nachdem ich mich entschlossen habe, überhaupt Südfrankreich-Krimis zu schreiben. Also wir lebten damals schon in der Nähe von Nîmes und es war mir irgendwo ein Bedürfnis, aus dieser ganzen Geschichte eine Serie zu machen. Also nicht aus der Geschichte, sondern aus dem, was in mir vorgegangen ist. Und da muss das halt eine Protagonistin sein, die sich durch mehrere Bände durchziehen kann. Und dass es überhaupt eine Frau ist, lag daran, dass zu diesem Zeitpunkt, außer Madame le Commissaire, die ein Kollege schreibt, diese Reihe, es waren ja alles nur Männer. Und ich wollte eine Frau haben, die aber über sehr viele Möglichkeiten verfügt. Und deswegen ist sie eine Untersuchungsrichterin, die im Gegensatz zu der Staatsanwaltschaft in Bremen über viel mehr Befugnisse verfügt, als eine deutsche Staatsanwältin verfügen würde. Und ich wollte eine Person haben, die auf der anderen Seite diesen extremen Gerechtigkeitssinn hat, das ist Mathilde, aber auf der anderen Seite nicht wie die männlichen Protagonisten in den Büchern meiner Kollegen aus Paris kommt und dann zuerst mal mit dem Schicksal hadert, oh nee, die Bretagne, es gefällt mir nicht, ist nicht Paris, nee, Südfrankreich gefällt mir nicht, ist nicht Paris. Mathilde ist dort geboren, hat in Paris studiert, kam wieder zurück und sagte, hier will ich doch nicht weg. Ist doch wunderbar hier. Und sie hat diese große Familie auf diesem Weingut und ist dermaßen verwurzelt. Und ich bin ebenfalls ein verwurzelter Mensch. Also aus dem Saarland bin ich zwar raus, aber ich habe diese Wurzel nie abgelegt. Dann habe ich kleine neue Wurzeln in Bremen entwickelt. Dort leben auch meine Kinder und die Enkel und mein Mann natürlich auch. Und diese Verwurzelung irgendwo und das zu lieben, was man drumherum hat, das ist mir einfach ganz wichtig gewesen. Und so ist Mathilde entstanden. So ein kleines bisschen wie ich von der Mentalität her. Aber weil das viele Leute fragen, bist du das? Nein, sie ist mindestens 10 Zentimeter größer. Sie hat rotblondes Haar, aber auch dieses oft nicht perfekte, also wie oft ich manchmal einen Pullover verkehrt rum anhabe und es erst draußen merke. Also das ist tatsächlich passiert. Ich war in einem Geschäft, stand dann mit meinem Einkaufswagen und dann tippte mir meine Frau hinten auf die Schulter und dann sagte sie zu mir, haben Sie eigentlich schon gesehen, dass Sie Ihren Pullover verkehrt rumtragen? So, das ist Mathilde, das bin ich.
Ja, herrlich.
Aber es stört uns nicht.
Das ist auch, das ist, macht ja wahnsinnig sympathisch, finde ich. Gerade dieses Unperfekte, das ist ja so ein bisschen, also dies mit dem Gerechtigkeitssinn, das hatte ich gelesen, dass du den hast und Mathilde auch. Und da dachte ich schon so, das könnte eine ähnliche Figur sein. Und du sagst ja, die Figuren übernehmen irgendwann, also die entwickeln so ein Eigenleben. Kannst du da noch eine Grenze ziehen? Wann bist du das? Wann ist das Mathilde? Und wie fühlt sich das an?
Sag mal, die Grenze ist schwimmend. Also in einem der, ich glaube, es war das vorletzte Buch, da klingelt ein Obdachloser an der Schlosspforte, wo Mathilde lebt, und hat einen Welpen dabei. Seine Hündin hat Welpen bekommen. Und er sagt, wollt ihr die nicht nehmen? Und Mathilde hat sofort ja gesagt. Wenn bei mir jemand klingelt und sagt, ich habe hier einen Welpen, wollt ihr den nehmen? Mach ich die Tür auf und der Welpe ist da.
Das würde ich jetzt nicht so laut sagen, sonst klingeln nachher ganz viele.
Ja, im Moment, wir haben ja einen großen Hund. Aber ich meine jetzt nur in dieser Situation würde ich nicht Nein sagen. Sagen wir mal so, ne, wenn's hart auf hart geht. Ich schränke das jetzt wieder ein bisschen ein. Und insofern kommt immer wieder ein neues Stück Mathilde, das von mir stammt. Aber Mathilde ist jetzt als Person festgelegt. Da gibt's kleine Nuancen wieder. Sie raucht im Moment etwas weniger. Sie trinkt nicht mehr aus der Flasche. Sie hat also einmal so einen, ich sage jetzt mal, einen moralischen gehabt, so kann man das nennen. Also sie war in einer kleinen Depression und dann ist sie runter in die Bibliothek und hat sich eine Flasche Wein mitgenommen und hat sich hingesetzt und hat aus der Flasche getrunken. Sowas fällt mir auch als Autorin manchmal auf die Füße, dass dann jemand in einer Rezension schreibt, also das finde ich überhaupt nicht gut. Sie raucht zu viel, sie trinkt aus der Flasche. Tja, sie hat halt ihre kleinen Fehler. Jeder muss damit leben. Ich lebe damit, Mathilde lebt damit, die Leserschaft muss auch damit leben.
Du schreibst ja gleichzeitig, hatte ich eingangs gesagt, an verschiedenen Büchern. Also gleichzeitig weiß ich nicht. Aber du sagst, Mathilde hat was von dir. Ich glaube, nicht alle Protagonistinnen haben was von dir. Wie machst du das, dass du da nicht durcheinander kommst?
Also ich schreibe nicht gleichzeitig, das würde ich nicht schaffen, aber sie haben alle ein bisschen was von mir. Also aus der Nordsee-Reihe, die auf Pellworm spielt, ist ja eine Köchin zugange, Louise Dumas, die aus dem Elsass kommt, also insofern wieder mein Frankreich-Bezug. Dass sie Köchin ist, liegt daran, dass es meine große Leidenschaft ist, zu kochen. Bei den Thrillern ist es so, dass im ersten Band spielt sie noch eine Art Nebenrolle. Im zweiten Band spielt sie die Hauptrolle. Das ist Tessa. Und Tessa ist Kunsthistorikerin. Also insoweit fließt beim Bildersammler mit Tessa wieder mein Beruf hinein. Also so ganz lösen kann ich mich von meinen Protagonistinnen nicht. Ich werfe sie auch nicht durcheinander.
Genau, und deswegen kann man auch nicht gleichzeitig, denke ich, an den Büchern schreiben. Da musst du aber sehr fleißig sein, weil das sagtest du ja auch, sehr strukturiert, damit man das überhaupt alles abdecken kann.
Ja, also ich habe eigentlich so eine Art Tagesplan, den ich mir auferlege, sobald das nächste Buch angefangen wird. Die Frankreich-Bücher schreibe ich eigentlich hauptsächlich in Frankreich, weil ich da zur absoluten Ruhe komme. Und ich bin auch mehr als ein paar Wochen da, ich bin Monate da. Also insgesamt etwa 5 Monate des Jahres in Frankreich und 7 Monate etwa in Bremen. Und ich möchte am Tag ein Kapitel schreiben. Und das Kapitel, das hat so zwischen 6 und 9 Seiten. Ich habe ja so eine gewisse Vorgabe vom Verlag her, etwa 350 Seiten soll so ein Buch haben. Und dann weiß ich etwa, wie viel Kapitel ich schreibe oder schreiben möchte. Und dann fange ich einfach an, meistens so am etwas späteren Vormittag, so über die Mittagszeit hinaus. Und dann muss ich halt einfach gucken, wie es mir geht. Also nicht, ob es mir schlecht geht oder gut geht, sondern ob die Gedanken einfach fließen, ob ich dabei bin. Ich bin nicht in absoluter Klausur. Das haut bei mir nicht hin, dass ich mich jetzt komplett wegschließe. Dazu ist zu viel um mich rum. Der Hund ist da, der muss gefüttert werden, der will spazieren gehen. Ich will auf den Markt gehen, ich will einkaufen, ich will kochen. Und wir haben auch Gäste in Frankreich, sind zum Apéro eingeladen und. Also ich bin da nicht vollkommen in Klausur. Deswegen versuche ich schon einigermaßen meinen Plan einzuhalten, aber es funktioniert halt nicht immer. Und ich merke auch, manche Tage, da läuft es gar nicht und dann wird's Laptop zugeklappt und dann schreibe ich halt nichts. So.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe ja schon mit einigen Frankreich-Krimi-Autoren gesprochen und fast alle schwören auf diese festen Schreibzeiten. Und das ist bei dir ein bisschen anders. Ich habe sogar gelesen, das stört dich gar nicht, wenn du mal unterbrochen wirst.
Nee, das stört mich überhaupt nicht. Also ich habe meinen Faden. Wenn ich ein Kapitel angefangen habe, wenn der erste Satz eines Kapitels steht, dann kann ich dieses Kapitel schreiben, auch mit zweistündiger Unterbrechung. Ich weiß genau, was ich vorhabe, wie es weitergeht. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich mich starr an 40 Kapitel halte. Also innerhalb dieses Schreibprozesses mit diesen, ich sage jetzt mal, 40 Kapiteln, das ist jetzt einfach nur so eine Zahl, passiert ja sehr viel. Also ich habe in Kapitel 3 einen Mörder, der mir, wo ich in Kapitel 16 plötzlich merke, das passt einfach nicht. Ich kriege den mit dieser Person kaum zusammen. Habe ich vielleicht eine bessere Person, die vorher schon aufgetaucht ist? Da muss ich wieder ziemlich viel ummuddeln. Aber der Schreibprozess ist im Prinzip, obwohl ich sehr strukturiert bin, ist ein Fließprozess, von dem immer wieder kleine Bächlein abgehen, die sich wieder zusammenfügen zu dem großen Ganzen. Ja, so könnte man es eigentlich ausdrücken. Es sind immer wieder Nebenarme, die ich dann plötzlich aufnehme, die dann aber wieder zurück zum Hauptfluss führen.
Wenn du sagst, du schreibst die Mathilde-Geschichte hauptsächlich in Frankreich, wie muss man sich das vorstellen?
Es ist zuallererst mal wichtig, dass ich alles kennenlerne, was mich in diesem Buch beschäftigt. Also jetzt zum Beispiel, du hast ja die Tote Archäologin gelesen. Die Idee kam damals, als der IS Palmyra zerstört hat, die Anlage von Palmyra und dabei auch den Chefarchäologen getötet hat. Und das hat mich als Archäologin, unheimlich mitgenommen, muss ich sagen, auch dass dieser Mann für seine Arbeit gestorben ist. Und deswegen habe ich ihm das erste Kapitel gewidmet. Du hast es vielleicht gelesen, da ist ja dieser Mensch, der dort geköpft wird. Mhm. Also man weiß nicht, dass er geköpft wird, es ist dieses Geräusch so. Und dann war mir natürlich klar, ich muss alles, was archäologisch ergraben wurde in dieser ganzen Gegend, muss ich besuchen. Dann habe ich alle Grabungen besucht, bin dann tatsächlich auch eingeladen worden. Wir haben dann zum Beispiel in Uzès ist gerade ein Mosaikfußboden ausgegraben worden. Wir sind dann zur Grabungsstätte und haben dann gesagt, so durften wir uns überall umgucken. Das war also immer ganz toll. Und so versuche ich quasi über 3 Monate rein zu recherchieren, die Recherche, was ich lese, das mache ich in Bremen. Das kann ich hier machen. Bestelle ich mir die Bücher passend zu diesem Thema. Aber dann die Vor-Ort-Recherche, die dauert natürlich dann auch sehr intensiv lange. Und dann setze ich mich und fange an.
Lass uns doch mal zusammen nach Frankreich reisen. Also ihr habt da ein Haus in der Nähe von Nîmes. Mhm. Für die Hörer, die jetzt gar nicht so genau wissen, wo ist das eigentlich? Kannst du das erstmal geografisch einordnen? Wo fahrt ihr da genau hin?
Also Nîmes ist die Hauptstadt des Gard. Der Gard ist ein Teil des Languedoc. Und das Languedoc hat ja mehrere Teile und es grenzt ja an die Provence. Also der südöstlichste Teil des Gard ist Beaucaire. Beaucaire liegt direkt gegenüber Tarascon. Tarascon ist ja dann Provence. Also die Rhone ist sozusagen die Trennung. Nîmes ist so etwa, ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde südlich der Cevennen. Es ist nordöstlich von Montpellier. Montpellier ist die Hauptstadt des Hérault. Und unser Dorf liegt so, ja, ich sag jetzt mal so 20 Minuten, 25 Minuten, je nachdem, wie schnell man fährt, nordöstlich von Nîmes.
Wenn ich Cévennes höre, fällt mir natürlich sofort Robert Louis Stevenson ein mit seiner Reise mit dem Esel durch die Cévennes und auch der Schatzinsel. 2 meiner absoluten Lieblingsbücher habe ich als Kind also verschlungen. Und ich glaube, du kannst sogar bis zu den Cevennen gucken, ne? Wenn du da
Ja.
an deinem Tisch sitzt und
Ja,
schreibst.
genau, da gucke ich bis auf die Cevennen. Guck über Weinfelder hinaus bis in die Cevennen. Je nach Wetterlage kann ich sehr weit gucken. Und wir sind auch viel dort zum Wandern, zum Abschalten. Es ist dann nicht ganz so heiß im Sommer wie auf dem Land, wo wir leben. Und ja, Stevenson ist ja dann vom Süden in den Norden, vom Norden in den Süden gewandert und ist dann in Saint-Jean-du-Gard angekommen. Saint-Jean-du-Gard, das ist so, ja, von uns aus so 40 Minuten etwa, 45 Minuten. Und den Weg kann man übrigens heute noch gehen. Und da ist der Endpunkt allerdings, das ist so, die meisten Leute kommen ja mit dem Fahrzeug an und starten dann. Und dort ist also der Endpunkt jetzt normalerweise Alès. Alès ist unsere nächstgelegene größere Stadt und da fährt halt die Bahn hin und dort starten viele Leute beziehungsweise kommen dort an.
Ich war als Kind, also wenn ich das höre, die Region, ich war als Kind oft am Pont du Gard, wir sind ja durch Frankreich gefahren mit meinen Eltern, haben immer am Pont du Gard gehalten mit Baguette und mit Picknick und jedes Mal gab es dann ein bisschen archäologischen Vortrag meines Vaters, den das einfach interessiert hat. Und natürlich auch nach Nîmes standen, ich weiß nicht, x Male vor dem verschlossenen Amphitheater damals. Was macht das für dich? Was macht für dich den Zauber aus von Nîmes?
Also ich fange jetzt einfach auch mal beim Pont du Gard an. Das ist auch eines meiner ersten Erlebnisse, muss ich sagen. Und mein Mann erzählt immer noch davon, dass er damals sogar mit dem Hund, der hatte damals einen Schäferhund, oben noch drüber gehen konnte. Das ist heute nicht mehr möglich.
Das haben wir auch gemacht als Kinder.
Ja, also das geht nicht mehr. Und heute ist es halt komplett abgeschlossen. Man muss Eintritt bezahlen. Aber es ist auch ein wunderbares Museum dabei. Es lohnt sich also wirklich Halt zu machen und sich dieses Wunderwerk der Technik anzuschauen. Es gehört ja in Gard. Manche versetzen es gerne in die Provence, aber nein, der Pont du Gard ist im Gard. Und Nîmes ist einfach. Es ist für mich eine der faszinierendsten Städten, muss ich sagen. Es liegt einfach daran, weil es so bunt in jeder Hinsicht ist. Es hat natürlich seine Banlieues, die mit in denen auch Gewalt herrscht. Das darf man nicht verschweigen. Aber wenn man sich dann ins Innere der Stadt begeben hat, du hast wirklich alles. Du hast von der Maison Carrée, das ist also ein antiker Tempel. Die Arena ist geöffnet, also du kannst jetzt hinfahren. Du stehst nicht mehr vor verschlossenen Türen, haben natürlich ihre Öffnungszeiten. Und im Moment wird sie sehr stark restauriert. Dann hast du Barock. Du hast die Jardin de la Fontaine, ein barocker Garten mit Wasserspielen, mit terrassenmäßig angelegten Gärten. Du gehst dann hoch zwischen Kräuterbeeten und atmest diesen Duft ein und dann kommst du oben an zur Turmagne. Das ist keltischen Ursprungs, das die Römer dann ausgebaut haben zu einem Wachturm sozusagen, der über die Stadt wacht, beziehungsweise von dort aus hat man die Stadt bewacht, dann das moderne gebaute Musée de la Romanité, das Musée ist allerdings ein moderner Bau, allerdings innen drin archäologische Funde, die die Stadtgeschichte beschreibt. Dann gibt es ein Museum für moderne Kunst. Gässchen, die Straßen sind so belebt zu jeder Jahreszeit. Boutiquen, kleine Cafés, also es ist einfach, du flanierst da durch und fühlst dich einfach wohl.
Ich kriege richtig Lust, gleich da wieder hinzufahren. Ich war mal in Nîmes und habe nur von draußen gehört, da war zufällig gerade ein Konzert. Ich meine, das waren die Gypsy Kings. Das war eine ganz tolle Atmosphäre. Das weiß ich noch, dass ich da stand und dachte, ach, da wäre ich jetzt auch gerne drin.
Waren die dann in der Arena oder?
Ja,
Ja,
ja.
gut, da ist ja viel los, ne? Also jetzt war vorletzte Woche war die Feria. Da ist in Nîmes, also das sind in den Straßen, geht über 4, 5 Tage. Da sind in den Straßen, tummeln sich Millionen Menschen. Das ist also wirklich nicht übertrieben. Die kommen von überall her. Die Straßen sind voll mit Umzügen, Flamenco-Tänzer, Gitarrespieler, Pferdevorführungen, die im Jardin de la Fontaine, allerdings auch die blutigen Stierkämpfe in der Arena, was überhaupt nicht mein Fall ist. Also das mag ich nicht. Ich verstehe es nicht, dass es noch gemacht wird, der blutige Stierkampf. Aber bitte, es wird als Tradition bezeichnet. Es gibt viele merkwürdige Traditionen auf dieser Welt.
Es gibt aber auch unblutige, ne? Aber
genau, das sind die Kurkamagäs. Das ist ein Stierkampf. Also es ist eigentlich ein Kräftemessen, sagen wir mal so, ne? Die Stiere haben also zwischen den Hörnern eine Kokarde und die Männer sind meistens Männer, mittlerweile aber auch Frauen und junge Männer sind dabei. Die haben so eine Art Kratzer, wie so eine Gabel. Ich nenne es mal jetzt einfach Gabel, aber es ist von der Funktion her wie eine Gabel, ja. Und die nähern sich dem Stier und versuchen, diese Kokarde zwischen den Hörnern wegzumachen, also zu erringen. Und das ist unblutig, also es sei denn, einer der Stierkämpfer fällt auf die Nase, dann fließt schon ein bisschen Blut. Und dann gibt es fast in jedem Dorf bei uns, also das ist das sogenannte Fettvotiv. Und dann werden sehr viele Aprivados abgehalten. Das bedeutet also, die Stiere laufen in einem abgetrennten Bezirk durch die Straßen, also ähnlich wie die Corrida von Pamplona. Und die Jugend des Dorfes versucht dann, so ein Stier irgendwie am Horn zu packen oder am Schwanz zu packen. Und die Tiere, ja, meistens gelingt es ihnen nicht. Und die Tiere werden dann aber begleitet von Manadiers, die zu Pferd nebenher reiten und den Stier dann versuchen, wieder zurück in seine Umzäumung hineinzubringen oder in einen großen Wagen, in dem er dann transportiert worden ist. Aber auch das ist eine Tradition.
Ja, na, Traditionen gibt es da ja viele. Wie ist das für euch? Du sagtest ja, ich glaube, knapp die Hälfte der Zeit seid ihr in Frankreich. Seid ihr da richtig eingebunden in die Dorfgemeinschaft?
Unser Dorf ist sehr klein und in unserem Dorf gibt es eigentlich nichts, außer den Bürgermeister einer Grundschule und einer kleinen Bibliothek in dem Bereich, wo auch die Grundschule ist. Das nächste Dorf, das ist Tavern, da gibt es dann einen Bäcker, eine kleine Kneipe und noch dies und das. Insofern, man hat wenig Möglichkeiten, am Dorfleben teilzunehmen. Aber wir sind befreundet mit den Nachbarn, im übernächsten Dorf haben wir Freunde und so, dass man sich auch regelmäßig trifft. Aber dass man jetzt integriert sein könnte, das ist halt nicht möglich, ne? Weil es das Dorfleben in dem Sinne gibt's nur zu den Fêtes, die in gewissen Abständen stattfinden. Da mischt man sich unters Volk, ja, dann trinkt man zusammen ein Pastis und ein Glas Wein und kommt ins Gespräch. Aber dann geht das auch schon wieder auseinander. Wie gesagt, bis auf die Freunde so in der direkteren Umgebung, wo man einfach sagt, kommt heute Abend mal vorbei zum Apéro. Das funktioniert gut, aber das Dorfleben ist halt ja nicht groß vorhanden. Das Dorf bewohnt ist, ne? Es ist ja nicht so, dass da niemand lebt, aber es fehlt halt am notwendigen Dorfmittelpunkt.
Und wenn du so recherchierst, sagtest du aber, du wirst auch eingeladen, also so als Archäologin in und um Nîmes oder Uzès oder so, da hast du Kontakte und da, wie gehen die Franzosen damit um? Kolleginnen aus Deutschland, sind die dir da wohlgesonnen? Ist das ein schöner Austausch?
Ach, wir gehen einfach hin und fragen. Also so einfach ist die Geschichte. Also die normalen Grabungsstätten sind ja sowieso öffentlich. Das ist Tourismus pur und du zahlst deinen Eintritt, gehst hin und kannst dir die ganzen Grabungen anschauen und dir ein Bild von dir machen, was ist gebaut worden zur Römerzeit oder davor, zur gallorömischen Zeit. Und wenn es dann so ist, wie ich eben sagte, in Uzès, bin ich einfach hin und habe gesagt, also ich bin Kollegin, wobei ich dazu sagen muss, mein Hauptfach war die Kunstgeschichte. Die Archäologie war mein Nebenfach. Also ich bin zwar Archäologin, aber jetzt hauptsächlich Kunsthistorikerin. Und dann gehe ich hin, dann sage ich, kann ich mir das angucken? Ich recherchiere eben für ein Buch und so. Und dann sind sie schon gerade, oh, was für ein Buch? Und dann sage ich dann, ja, ein Polar. Polar ist dann die Abkürzung für Kriminalroman im Französischen. Und gerne, komm mit und so. Und dann, mein Mann hat dann immer ein Fotoapparat dabei, damit ich mir dann vor Ort auch Fotos machen kann, während ich dann so am Rumwühlen bin und am Gucken bin. Ich darf ja da nicht mitarbeiten, um Gottes Willen, ne? Ich darf mir das angucken und das wird dann auch erklärt. Das spielt übrigens auch eine Rolle in der Toten Archäologin. Da triffst du auf eine Szene, wo sie sich so eine Grabung angucken. Das ist die in Usès. Die habe ich dann da gleich eingepackt.
Ja, da fühlte ich mich gleich zu Hause, weil ich viel in Katalonien war und da gibt es ja diese römisch-griechischen Ausgrabungen von Ampurias. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja,
Großartig und
kenne ich.
riesig und werden jedes Jahr größer. Da bin ich schon als Kind immer rumgeturnt, ob ich oder bei Hitze, ob ich wollte oder nicht, wurden wir jedes Jahr dahingeschleppt. Aber ich fand es dann ganz toll. Also und jetzt gebe ich das sozusagen an meinen Sohn weiter. Ich finde es eine ganz schöne, langsame Art, nochmal so eine alte Welt zu entdecken. Und dadurch, dass man heute auch so viele Möglichkeiten hat, mit 3D da Dinge wieder auferstehen zu lassen, ist das für Kinder natürlich auch ganz anders greifbar.
Wir sind mal den ganzen Weg abgewandert. Der Pont du Gard steht ja nicht alleine da. Der ist ja nicht plötzlich da gewesen und das Wasser kam von oben runter, sondern das Wasser kam ja von irgendwoher und musste über viele, viele kleine andere Wege, also solche Aquädukte, geführt werden. Und diese Aquädukte gibt es zum Teil noch. Und da gibt es einen richtigen Weg, wo man jedes Aquädukt wieder entdecken kann. Manchmal ist da nur noch die Rinne zu sehen, die wir halt von oben kennen, vom Pont du Gard. Manchmal gibt es noch zwei Bögen, die stehen. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Wanderung. Wir haben das so peu à peu gemacht, weil ansonsten wäre es zu lang. Aber das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die man dann so mal als Tourist, als Urlauber machen kann.
Also was ich meinen Kunden ja empfehle, ist auch nicht direkt zum Pont du Gard hinzufahren, sondern so ein Stückchen weiter weg und dann die letzten Kilometer dahin zu wandern, weil ich finde, man hat einen ganz anderen, kriegt einen ganz anderen Bezug, wenn der plötzlich so auftaucht. Das ist jetzt, also ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, das ist halt eine ganz große alte römische Wasserleitung, der Pont du Gard, mit diesen geschwungenen Bögen, sieht man ja auf Postkartenmotiven überall. Und dann ist ja auch tatsächlich das Schöne, was du sagtest, dieses Museum, was es jetzt noch dazu gibt, wo man einfach nochmal ein ganz anderes Verständnis kriegt, auch für die Bauweise und wie mühsam das war, ne, das ganze Bauwerk zu erstellen.
Ja, absolut Ingenieurskunst, ne? Also wenn
Ja.
man bedenkt, dass bei uns eine Brücke gebaut wird, die nach 30, 40 Jahren marode ist, abgerissen werden muss, also da ist man echt Hut ab vor dem, was diese Menschen, ich nenne sie Ingenieure, geleistet haben, ne? Dieses Know-how. Wie muss das Gefälle sein, ne? Das fängt Kilometer weiter, fängt das an und es kommt dann unten in Niem kommt's Wasser raus. Also ist unfassbar.
Das stimmt. Also ich kriege gleich wieder Lust, irgendwie in die Region zu fahren und noch mal nach Nîmes und so. Sehr schön. Danke für den Einblick.
Dann treffen wir uns auf dem Café dort.
Das machen wir auf jeden Fall. Aber wir sind auch noch gar nicht ganz vorbei. Also ich würde jetzt gerne mit dir noch mal ein bisschen wehmütig zwar, aber zurück nach Deutschland erstmal reisen. Du sagst, du bist ja in Bremen. Wo gibt es denn in Bremen einen kleine Frankreich-Zufluchtsorte. Gibt es da was?
Da muss ich jetzt überlegen.
Ich habe mal
Nee.
gehört, es gibt einen guten Franzosen in Bremen.
Ich weiß jetzt nicht, welchen du meinst. Also wir waren jüngst im Chapeau Lavache. Das ist ein französisches Restaurant. Das liegt schräg gegenüber vom Bürgerpark. Und als ich da zum ersten Mal gegessen habe, habe ich auf die Speisekarte geguckt und habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Da gibt's Buda. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Buda, diese Blutwurst.
Ja, ah ja, die kenne ich.
Ja.
Ist auch nicht so meins, aber.
Ja, gut, man muss es mal probiert haben, ne?
Ja.
Und dann war ich total fasziniert, habe mir die gleich als Vorspeise bestellt und war total hin und weg, wie die da angerichtet war, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also als Saarländer kennt man natürlich Buddha. Und ja, das ist tatsächlich ein Lokal, das sehr schön die französische Küche anbietet.
Ja, wunderbar. Ich sammle ja auch immer Ideen. Ja.
Ja, aber es ist nicht mein Zufluchtsort. Da hätte ich viel zu tun.
Okay, das war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber ich sammle ja auch immer Ideen. Wir machen ja so eine Gästetafel und die will ich ja auch noch mal über Hamburg hinaus erweitern. Vielleicht wäre das mal was, sowas in Bremen zu machen. Was würdest du sagen, was nimmst du mit aus Frankreich, wenn du wieder nach Deutschland immer gehst, nach Bremen? Gibt es irgendwas an der französischen Lebensart, wo du sagst, das nehme ich mit und das würde ich vielleicht nicht machen, wenn ich nicht so einen Frankreich-Bezug hätte?
Also ich nehme nichts mit, weil ich es immer bei mir habe. Also dieses Lebensgefühl, das brauche ich nicht mitzunehmen, das ist in mir drin. Also diese, wie soll ich sagen, Gastfreundschaft, gerne gute Dinge zubereiten. Das sind so Topper, würde ich fast sagen, die man auch den Franzosen gerne zusagt. Wobei man nicht vergessen darf, wir die meisten von uns gehen ja als Urlauber hin und sehen ja immer nur das Positive, das Gute, das Schöne und das Angenehme, das Leichte, das Leben wie Gott in Frankreich, das Savoir Vivre. Aber den Franzosen geht's ja nicht besser wie den Deutschen. Die haben ja alle ihre Päckchen zu tragen. Die hadern mit der Politik, hadern über zu hohe Steuern, über zu hohe Benzinpreise. Ist ja alles wie bei uns. Und das bekomme ich ja auch mit, aber das stört mich jetzt nicht oder ändert nichts an meinem Lebensgefühl, das ich aber schon immer hatte hier. Aber wenn du fragst, was ich mitnehme, dann nehme ich halt Dinge mit, die ich bei uns jetzt nicht so bekomme. Beziehungsweise natürlich könnte ich hier Wein kaufen, ist vollkommen klar. Aber dadurch bedingt, dass wir einen tollen Winzer um die Ecke haben und unser Wein quasi in Sichtweite wächst, nehme ich natürlich dann die Weine von dort mit. Ich nehme auch Dinge mit, die ich dort gerne esse, die ich aber hier bei uns nicht bekomme, zum Beispiel. Ne? Du kriegst in Delikatessgeschäften schon sehr, sehr viel, aber es gibt manche Sachen, die kriegst du halt einfach nicht. Die kannst du im Internet bestellen, ja. Aber zum Beispiel Brondade, de Morue, das sind so Sachen, die nehme ich mit. Das gibt's hier bei uns halt einfach nicht. Ne?
Gibt es was du vermisst, wenn du an einem Ort bist oder am anderen? Abgesehen vom Wein?
Also wenn ich in Frankreich bin, vermisse ich meine Kinder und meine Enkel. Das ist aber auch schon das Einzige, weil ich mich dort so wohl fühle in Frankreich, dass ich nicht sagen würde, ich vermisse groß etwas. Hier, kaum dass ich angekommen bin, vermisse ich die Sonne, ich vermisse die Wärme. Ich vermisse es, wenn ich die Fensterläden aufmache. Hier mache ich einen Rollladen hoch, in Frankreich mache ich einen Fensterladen auf. Ich vermisse den blauen Himmel. Ich vermisse die Berge, auf die ich gucke. Ja, es hat halt alles seinen Reiz, es hat alles seine Zeit. Aber ich bin immer mit dem zufrieden, was ich gerade in meiner Umgebung habe, beziehungsweise was mir angeboten wird.
Das sind wunderbare Abschlussworte, würde ich sagen. Genau darum geht's ja, dass man irgendwie mit dem zufrieden ist, was da ist. Aber ein bisschen Frankreich damit einfließen zu lassen, kann nicht verkehrt sein.
Nein, auf keinen Fall. Das nehme ich immer mit.
Lilian, dann danke ich dir ganz herzlich für das interessante Gespräch. Und wir treffen uns gerne auf einem Kaffee im Languedoc. Beziehungsweise heißt, glaube ich, jetzt Occitanien, ne?
Genau, es ist Languedoc-Roussillon, ist irgendwann alles neu geordnet worden und das ist jetzt Occitanie, genau.
Dann vielen Dank und bis ganz bald.
Ja, ich danke dir, liebe Antje, und freue mich auf dich. Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, Sie haben beim Zuhören ein bisschen mit uns in Nîmes, im Gard und in den Cévennes gesessen, mit Blick auf die Weinberge, römischen Steinen und natürlich Mathilde de Boncourt. Nach dem dichter getakteten Bonjour le Tour-Folgen zur Tour de France sind wir ab jetzt wieder im normalen A-Table-Rhythmus unterwegs. Alle zwei Wochen eine neue Etappe Frankreich. Viele der Orte, über die wir heute gesprochen haben, Nîmes, die Umgebung, der Pont du Gard, tauchen auch in meinen Reisen auf. Wenn Sie das einmal ganz in Ruhe und gut vorbereitet erleben möchten, schauen Sie gern auf www.tourexquisite.de vorbei. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören und à bientôt, Ihre Antje Seele.